Talk mit Tees.
Ich mag es, mich der Welt da draußen auszusetzen mit Körper und Geist und zu erleben, wie gehöre ich als Mensch da hinein, wie passe ich da rein und auch an Orte, an denen man vielleicht denkt, okay, da gehöre ich vielleicht gar nicht hin, wie zum Beispiel unter dem Eis, unter einer gefrorenen Eisdecke in Grönland. Dieses Bedürfnis denn jetzt atmen zu wollen, also um das mal einzuordnen. Ich habe ja mal diese knapp über sechs Minuten Luft angehalten. Da hatte ich dieses Gefühl, ich will jetzt atmen, unbedingt, nach 2:50. Dieser Blick auf diese Unterwasserwelt als reiner Mensch ohne Hilfsmittel, der fasziniert mich und deswegen in Apnoe. Ich muss jedes Problem unter Wasser lösen. Ich kann mir keine Panik leisten. Ich sag immer, ich hebe mir die Angst für später auf.
Mein Name ist Christian Tees und ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, die etwas Besonderes machen. So wie Anna von Bötticher. Die ist Apnoe-Taucherin. Tauchen nur mit einem Atemzug, ohne Sauerstoffflasche. Sie entdeckt Dinge mit eigenen Augen, die die meisten von uns nicht sehen. Ein bisschen wie im Weltall, nur eben unter Wasser. Minutenlang taucht sie, zum Beispiel in 100 Meter Tiefe. Alleine dieser Gedanke ist natürlich faszinierend und ich wollte selbstverständlich von ihr wissen, wie geht das? Wir haben uns in Berlin getroffen, denn da wohnt sie, wenn sie mal nicht im Wasser ist oder Bundeswehrtaucher trainiert. Anna sprüht vor Energie, sie brummt vor Leidenschaft für dieses Erleben unter Wasser, für diese Art zu tauchen, die dann auch natürlich eine Art Sport sein kann, wenn es darum geht, so tief wie möglich zu tauchen. Auch da hat sie einige Rekorde aufgestellt. Wie lange, glaubt ihr, könnt ihr locker die Luft anhalten? Ich durfte mit ihr ein kleines Experiment machen, das hört ihr gleich. Könnt ihr übrigens parallel dazu mitmachen. Kommt mit unter Wasser, einmal tief Luft holen und los geht's.
Ein Podcast von SWR3.
Ja, schön.
Hallo. So, aus der Tiefe des Wassers.
Genau.
Anna ist Deutschlands erfolgreichste Apnoe-Taucherin.
Ja. Naja, bekannteste vielleicht. Kann man jetzt diskutieren, ob ich erfolgreichste bin.
Ich habe das aber gelesen.
Ja, das steht halt immer überall. Und ich sage den Leuten schon immer, die sollen doch bitte das nicht mehr schreiben. Die sollen bitte schreiben, bekannteste oder sagen bekannteste, wenn, weil ich meine, ich finde, das muss man auch nicht sagen, aber man braucht halt immer irgend so ein Superlativ, weil sonst ist irgendwie nicht gut genug, keine Ahnung. Ich finde das alles überhaupt total unwichtig, aber ja, gut, wenn man jetzt was sagen soll, dann sage ich immer bitte nicht sagen erfolgreichste, weil ja, jetzt wenn man jetzt die Rekorde zählt, vielleicht bin ich es dann noch, aber ich finde es einfach nicht angebracht, weil die Jennifer Wendland, ich mache ja gar keinen Wettkampf mehr, schon lange nicht, und einfach die Jennifer Wendland, meine Kollegin und Tauchfreundin, Partnerin aus dem deutschen Team, taucht einfach mega sensationell tief und super gut und hat Goldmedaillen jetzt geholt und taucht viel tiefer als ich, und deswegen finde ich das einfach jetzt gerade irgendwie unpassend.
Ja, das ist falsch.
Ich finde, die Jenny ist erfolgreicher als ich im Moment im Sport. So.
Es ist nicht nur unpassend, es ist grundlegend falsch.
Ja, ich finde ist einfach nicht richtig. Aber also, wenn man jetzt die Rekorde vielleicht zählt, weiß ich nicht, ob ich da nach vorne bin. Ist auch egal. Ich finde es einfach nicht richtig.
Das Lustige ist, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, weil ich das so gelesen habe und habe gedacht, irgendwie erfolgreichste ist irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas hat mich daran gestört.
Ja, weil woran misst man jetzt auch den Erfolg? Wollen wir den jetzt an den Rekorden messen?
Aber keiner hat so viele Rekorde wie du. Du bist bisher...
Ja, aber die Jenny ist tiefer getaucht als ich. Also diskutieren wir jetzt, ne? Welcher Rekord ist mehr wert?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Kommen wir doch überhaupt mal zu der Kernfrage. Wieso ist die Jenny überhaupt tiefer getaucht als du?
Weil ich aufgehört habe, zu Wettkampf zu machen und sozusagen, weil ich keine Zeit mehr dafür hatte.
Taucht die denn länger als du mittlerweile?
Nee, ich habe früher angefangen, aber ich konzentriere mich halt schon seit langem gar nicht mehr auf den Wettkampfsport. Und wenn man das natürlich nicht macht, dann kann man ja auch keine Rekorde aufstellen. Also ne, entweder das eine oder das andere.
Ja. Mittlerweile kennen wir dich auch aus einer Serie, die es in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Das ist das Water Woman.
Ja.
Ist ja alleine, der Titel ist natürlich auch ein Geschenk,
Gott,
oder?
Da muss ich sagen, da habe ich mich also auch, den habe ich mir bitte gleich mal an die Hörer. Ich entschuldige mich für diesen Titel. Ich habe ihn nicht ausgesucht.
Der Titel ist mega.
Ich finde ihn ganz schlimm.
Warum?
Also,
weil du nicht lebst im Wasser.
Witz, mich hat einer interviewt. Eine Journalistin. Die hat mich interviewt. Nee, ein Journalist. Es war ein Journalist. Der hat mich interviewt, auch für einen Podcast. Und nee, für einen Artikel. So, der hat mich interviewt für einen Artikel und der hat dann original mir den Artikel zur Korrektur lesen gegeben und da hat der reingeschrieben, der wusste nichts von dieser Serie, also hatte offensichtlich mich auch null recherchiert in der Vorbereitung, hatte davon noch nie gehört und hat dann in den Artikel reingeschrieben, in der Serie Wonder Woman. Ohne Witz, ganz im Ernst. Das hat er da reingeschrieben, ja. Dann musste ich ihm das erstmal korrigieren. Ich dachte mir auch so, ja. Und das, mir ist das zu viel. Also in meinem Kopf hieß diese Reihe immer Unterwasserwelt einfach. Oder Wasserwelt.
Langweilig.
Ja. Weil, ja, aber ich fand halt, es geht ja nicht um mich, es geht ja um die Unterwasserwelt. Es geht ja gar nicht um mich, fand ich. Fand der NDR aber nicht. Also heißt es jetzt Wonder Woman, wie so ein Superheld.
Ja, aber ganz ehrlich. Nein, aber Wonder Woman finde ich, Wonder Woman klingt nach Superheldin.
Ja, genau,
stimmt. Wonder Woman eigentlich nicht. Es klingt nur nach einer Frau, die unter Wasser lebt.
Ja,
das tust du in gewisser Weise.
Ja.
Große Teile deines Lebens hast du wirklich unter der Wasseroberfläche verbracht.
So,
in dieser Serie entdeckst du auf jeden Fall Unterwasserwelten. Du gehst aber auch nicht immer mit Sauerstoffgemisch runter und Flasche, auch schon apnoe-mäßig.
Die ganze Zeit. Also einmal musste ich eine Flasche mit Flasche tauchen, weil die uns in der Höhle mich nicht mit Apnoe haben tauchen lassen.
Und dann aber du hättest es gemacht natürlich.
Genau, also der Plan war eigentlich, ohne Flasche zu tauchen. Und dann muss man halt immer gucken, wie weit man dann da, also was man da machen kann. Das limitiert einen natürlich auch. Aber das war der Plan war, das zu erkunden ohne Flaschen. Aber die haben uns das nicht erlaubt. Und dann musste ich mir eine Flasche anziehen.
Ja. Aus versicherungstechnischen Gründen.
Das ist also, wer das betreibt, der bestimmt halt einfach. Und die bestimmen da halt einfach kein Apnoe-Tauchen. Dabei war das jetzt gar nicht schwierig, weil das eigentlich so ein offener, also es ist eine Höhle, also es ist schon unter der Erde, aber es ist ein offener Raum mit offener Oberfläche.
Ja.
Also ich hätte dann halt immer in den Tunnel so ein bisschen reingetaucht und dann wieder raus und so. Also es wäre jetzt gar nicht großartig schwierig gewesen, aber die wollten das nicht und dann bin ich mit der Flasche getaucht und das war auch sensationell, weil ich tatsächlich so noch nie Höhlen getaucht bin, wie wir das denn gemacht haben. Dann mit einer ganz tollen Frau, die uns da eben begleitet hat und da mitgenommen hat und auf mich aufgepasst hat.
Ja, wo war das?
Das war super, in Budapest.
Das war das in Budapest.
Genau, Folge in Budapest.
Genau, Staffel 1 war noch von Wonder Woman.
Genau.
Mittlerweile gibt es 2 Staffeln, aber das war in Budapest.
Genau, in Budapest, wo mich auch alle fragen, sie gehen in Budapest zum Tauchen? Ja, kann man machen. Sensationell.
Apnoe, das ist erstmal das, was die Menschen fasziniert und natürlich dich genauso auch fasziniert hat. Du gehst ohne Sauerstoff zusätzlichen runter mit einem einzigen Atemzug. Tauchst du unter Wasser 3, 4, 5 Minuten, Rekorde gab es bis 6 Minuten, bist du ohne zu atmen.
Genau,
unter
6
Wasser
Minuten
geschwommen.
Muss man dann dazu sagen. Ohne Bewegung.
Ja.
Das ist immer so, das muss man verstehen. Das ist bei uns die Disziplin Zeittauchen. Das heißt, man liegt da so auf der Wasseroberfläche und hält einfach die Luft an, so lange wie es geht.
Auf der Wasseroberfläche?
Mit Gesicht im Wasser.
Ach so.
Auf der Wasseroberfläche liegend, also, mit Gesicht im Wasser halt. Aber man kann natürlich dann jederzeit den Kopf heben und dann kann man wieder atmen. Also es ist so das maximale reine Luftanhalten. Und das ist also jetzt nicht mit ich schwimme unten irgendwo in der Tiefe rum oder sowas. Ne? Dann ist es kürzer, weil wenn man sich bewegt, Muskeln verbrauchen Sauerstoff und so, dann habe ich nicht so viel Zeit. Und dieses reine Luftanhalten, ja, ich habe da mal einen deutschen Rekord gemacht, aber auch nur einmal, eben knapp über 6 Minuten, weil das ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Ich finde das halt einfach absurd, schlimmst langweilig.
Ja.
Und ich bin auch gar nicht gut da drin, weil ich sehr früh dieses Bedürfnis bekomme, jetzt atmen zu wollen. So von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, wann das so einsetzt. Und bei mir ist es schlimmst früh und dann ist es einfach sehr unangenehm, das ganze Theater. Und es macht keinen Spaß und dann gibt's nichts dabei anzugucken. Das ist ja so warten, diese Zeit, die halt nicht vergeht. Ja, es ist so, jeder Mensch kennt das, man wartet auf den Bus, der einfach gefühlt nie kommt. Und so ist es halt irgendwie und das ist ein bisschen schrecklich. Aber ja, es gehört natürlich dem Sport dazu und es ist ein gutes Basistraining. Ich muss natürlich diese Fähigkeit haben, ohne Atmen auszukommen und das trainiert man so natürlich ganz gut. Aber so die Leute denken dann immer, ich schwimme also jetzt 6 Minuten irgendwie in 100 Meter Tiefe rum. So ist es nicht. Das ist also 6 Minuten waren ohne Schwimmen.
Aber 3 Minuten, deswegen habe ich auch die 3, 4 erwähnt, die gehst du schon auch bis
durchaus.
Auf 100
also 3
Meter
Minuten,
runter.
3 Minuten ist so eine Tauchzeit, die ich gut kann.
Man fragt sich ja dann ganz oft, woran merkst du, dass du wieder aufsteigen musst? Weißt du, ich habe ab jetzt noch 30, 40 Sekunden Luft.
Also es kommt immer sehr darauf an, was man macht. Also wenn ich jetzt wirklich tief tauche, so beim Sport, was ich im Moment nicht so viel mache, also beim reinen Wettkampfsport, wo es darum geht, so tief zu tauchen wie möglich.
Richtig, jetzt und da taucht Beispiel, man an einer Leine
runter ins Wasser. Da tauche ich ja jetzt nicht einfach wild irgendwie in die Tiefe und gucke mal, wo ich hinkomme.
Nein.
Sondern ich tauche runter, drehe unten um und schwimme sofort wieder hoch.
Genau, alles an einer Leine.
An einer Leine
ganz unten
gesichert.
Gibt es eine kleine Plattform oder was ist, was
eine
hängt
Scheibe,
unten? Eine Scheibe.
Ich bin eingehakt mit einem Karabiner in diese Leine und der Karabiner kann an der Scheibe nicht vorbei. Also ich kann jetzt nicht verloren gehen und man könnte mich auch nach oben ziehen, wenn ich jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht wiederkommen sollte, was ehrlich gesagt nie vorkommt, aber im Falle eines Falles
natürlich, ist
man gesichert. Und ich tauche ja natürlich in die Tiefe und weiß schon vorher, wie tief ich tauchen werde.
Ja.
Also ich sage, okay, ich tauche jetzt 40 Meter.
Ja, ist wie beim Hochsprung. Man legt die Latte auf
1,43.
Dann
tauche ich auf diese 40 Meter, drehe sofort um und schwimme sofort wieder hoch.
Ja.
Und ich habe ja vielleicht schon ganz oft das gemacht und dann sage ich, okay, das war jetzt aber super einfach. Dann tauche ich jetzt 42 Meter und dann dauert es 4 Sekunden länger.
Mhm.
Und deswegen, ich muss jetzt nicht überlegen oder wissen, wann ich wieder hoch muss, weil ich weiß vom letzten Mal, dass 40 Meter war ganz easy und 4 Sekunden länger wird wahrscheinlich jetzt auch noch easy sein. Also ich überlege mir ja nicht unten, ob ich jetzt wieder hoch muss. Ich schwimme runter und schwimme zack wieder rauf und das geht in so kleinen Schritten vorwärts, dass man eben immer weiß, ah ja, okay, das war okay, gut, dann jetzt mal 1 Meter mehr, ah, das ist auch noch okay und so arbeitet man sich halt voran.
Und trotzdem habe ich gesehen im Wettkampfvideo, dass du manchmal 2 Meter vor Erreichen der kleinen Scheibe unten bereits umkehrst, weil du zu dem Zeitpunkt merkst, es funktioniert nicht.
Ja, und das, was da nicht funktioniert, was bei mir meistens der limitierende Faktor ist, wie bei vielen von uns, ist der Druckausgleich in den Ohren.
Ja,
das kennt man ja. Da tut die Ohren weh, wenn man unter Wasser taucht. Das kennt jeder.
Ja, Leute mit Nebenhöhlenproblemen kennen das manchmal auch.
Erst recht.
Die Ohren sind zu und
dann
hält man sich die Nase zu und versucht dann den Druck in die Ohren zu bringen, indem man so bläst, wie so ein Elefant im Rüssel.
Ja.
Und wenn es nicht gelingt, ist es ganz schlecht. Dann funktioniert das ganze Belüftungssystem nicht so gut. Und das ist aber unter Wasser vermutlich etwas schwerer, oder?
Genau. Und das ist halt ziemlich schwierig. Vor allen Dingen, wenn man wirklich jetzt in die Tiefe kommt, wird das immer komplizierter und immer schwieriger. Und das funktioniert dann halt manchmal nicht. Und wenn man das vermasselt hat, dann ist halt Schluss. Dann muss man halt umdrehen, weil dann tun die Ohren weh. Und wenn man einfach weiter tauchen würde, würden die Schrommelfälle kaputt gehen.
Ja, wie oft machst du
Daran stirbt man jetzt auch nicht, aber das möchte man ja nicht so gerne. Kann man nicht mehr tauchen. Blöd. So.
Ganz blöd.
Ja, genau.
Wie oft machst du Druckausgleich, wenn du nach unten gehst? Ach, die ganze Zeit.
Die ganze Zeit. Immer zu.
Und sobald es mal nicht mehr funktioniert, weiß man Alarm.
Dann muss man umdrehen.
Okay.
Und dann ist es halt so, ne? Dann auch 2 Meter vor dem Ende sozusagen, muss man dann halt leider trotzdem umdrehen.
Das ist also der Wettbewerb Apnoe, kommt aus dem Griechischen, heißt einfach ohne Atem.
Genau.
Du holst einmal Luft und dann geht es runter ins Wasser ohne Flasche, so lange, so weit, am Ende so tief wie möglich. Das ist der Wettbewerb. Aber natürlich auch freizeitmäßig gehst du, um Unterwasserwelten zu entdecken für dich, gehst du eben auch ohne Flasche.
Ja.
Was ist denn besser, das ohne Flasche zu machen? Warum ist das für dich faszinierender?
Also man muss dazu sagen, ich liebe beides.
Ah, okay.
Und ich bin ja also auch sehr viel und also habe ja mit 17 schon angefangen, mit Flaschen zu tauchen. Ich wollte immer wie Cousteau die Meere entdecken und so und hatte dann mit 17 die Gelegenheit, im Bodensee im Winter bei eisiger Kälte und Regen und so und Dunkelheit meinen ersten Tauchgang zu machen mit einer
17.
Flasche. Mit 17. War fantastisch.
Wie ergab sich die Gelegenheit? Bodensee
ich war da im Bodensee in der Schule und dann hatten wir so eine kleine Gruppe gegründet und haben gesagt, wir wollen tauchen lernen und da haben wir uns so aus dem Tauchverein in Überlingen haben wir uns einen Tauchlehrer geholt. Und der hat mit uns Schülern dann immer geübt und dann irgendwann durften wir dann tatsächlich auch im See dann unsere ersten Tauchgänge machen.
Und das war aber ein besonderes Erlebnis. Also du hast es gerade angedeutet.
Bedeutet,
es war dunkel?
Dunkel, also es war wahnsinnig kalt. Es war Oktober, es regnete. Das Wasser hatte irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie 8 Grad. Ich hatte keine Neoprensocken. Also ich hatte mit den Neoprensocken passte ich nicht in die Flossen. Ich hatte nur so Schwimmbadflossen. So Schnorchelflossen und da passte ich mit den Neoprensocken nicht rein und dann hat er gesagt, da soll ich halt einfach Skisocken anziehen, die natürlich im Wasser super helfen. Genau. Und es war ab 3 Meter schwarz, pechschwarz, dunkel. Also, weil die Sicht so schlecht war, das waren so 1,5 Meter Sicht vielleicht.
Okay.
Und es war schwarze Dunkelheit. Der tauchte vor mir her mit so einer Lampe, die konnte ich so ein bisschen so sehen. Und es ist halt dann so Schlammboden. So, ja. Mit so einem Autoreifen und wart, so, also wie man sich das so vorstellt.
Ihr wart bis zum Boden runter?
Ja, also waren so 12 Meter tief ungefähr. Ah, okay. An so einer, ging aber so abwärts, so okay. An so einer Kante. Mhm. Konnte man dann so im Schein seiner Lampe so ein bisschen, wenn man so ganz nah an dem Boden eben war, den Schlamm sehen. Und ich weiß noch, dass ich da einen Aal gesehen habe, der aus dem Schlamm rausgeguckt hat und dachte, das ist einfach das Phänomenalste, was ich je erlebt habe. Es war, als würde ich im Weltall irgendwie.
Echt? Selbst obwohl
das, fand das sensationell,
so dunkel war.
Dunkel und so kalt. Aber egal, ne? Es ist dann halt, man vergisst das ja, dass es dann kalt ist, wenn das einfach alles so spannend ist.
Ach,
und so ein, irgendwie so ein außergewöhnliches Erlebnis, das ist ja mit nichts zu vergleichen, wenn man das noch nie hatte. Das ist so völlig neue Welt. Also ich fand das sensationell. Und ich habe dann auch eben später dann einen richtigen Tauchscheine auch mal im warmen Wasser gemacht und bin Guide und Tauchlehrer geworden, um tauchen zu können. Als Student konnte ich mir das nicht leisten. Aber wenn man halt arbeitet als Guide, dann hat man ja auch schöne Tauchgänge und wird dafür bezahlt. So, das war meine schlaue Idee.
Ja.
Und so habe ich mir das dann immer eben das Tauchen ermöglicht, mir selber.
Da warst du infiziert.
Genau. So. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, jetzt ist es aber auch irgendwie langweilig, immer mit anderen, also wenn man halt als Guide unterwegs ist oder als Tauchlehrer, dann macht man immer Sachen, die herausfordernd sind für die Leute, die man dabei hat.
Ja.
Und für mich ist die Herausforderung vielleicht dann, auf die Leute alle aufzupassen.
Mhm.
Ne? Aber der Tauchgang an sich ist keine Herausforderung mehr. Das ist ja auch wichtig. Ich muss ja auf die anderen noch aufpassen können. Also das darf ja der Tauchgang an sich für mich keine Herausforderung
Absolut.
Sein. Und irgendwann hat mir dann aber das gefehlt, dass da irgendwie was Spannendes passiert. Und dann habe ich mit dem sogenannten technischen Tauchen angefangen. Das bedeutet, man hat dann so Helium-Luft-Gemische und taucht mit vielen Flaschen und in ganz große Tiefen, aus denen man dann eben nicht einfach zurückkehren kann an die Oberfläche, weil man dann so Dekompressionsstufen einhalten muss.
Genau, das kennen wir. Man muss immer wieder, genau. Was weiß ich, 10 Meter hoch und anhalten. Dann muss man eine Minute warten, genau. Damit sich, was passiert dann immer genau im Blut? Ich weiß nur, wenn man das nicht macht und man würde an die Wasseroberfläche einfach tauchen, dann würde das Blut anfangen zu kochen.
So ist es. Also das Problem ist, wenn ich jetzt unter Wasser atme, ob jetzt nur Luft oder Heliumluft oder egal, aber ich atme unter Wasser, dann reichere ich mein Blut unter diesem erhöhten Wasserdruck mit mehr Gas an, als ich an der Wasseroberfläche im Blut gelöst hätte.
Stimmt.
Und wenn ich jetzt diesen Druck, das ist auch so nicht schlimm, wenn ich diesen Druck aber sehr plötzlich wegnehme, stellen Sie sich vor, Sie machen die Sprudelwasserflasche auf, dann perlt das Kohlendioxid, was da in dem Sprudelwasser gelöst ist, sozusagen in dem Mineralwasser, perlt plötzlich aus, da kriegen Sie die Bläschen.
Ja.
Und diese Bläschen kriegen sie dann im Blut. Und das ist nicht gesund für uns. Das ist schlecht. Die verstopfen dann die Arterien.
Ja.
Und da kann ein Schlaganfall sein, Herzinfarkt, alles Mögliche.
Ja, das ist
halt schlecht.
Tödlich.
Deswegen, wenn man unter Wasser atmet, muss man deswegen langsam auftauchen und bei Dekompressionstauchen mit Dekompressionsstufen.
Mhm.
Und das heißt, ich muss unter Wasser jedes Problem lösen können. Wenn ich ein Problem habe, ich kann ja nicht zur Oberfläche. Ich muss also mein Problem lösen können.
Nicht zur Oberfläche. Und die Versuchung ist natürlich, wenn man Panik hat, extrem groß.
Natürlich,
und
oder? Die Reaktion ist immer noch,
aus.
Ich will hier weg, ich will nach
weg.
Oben. Und da habe ich mir dann, das ging dann also ziemlich extrem. Ich habe angefangen, wirklich damit auch sehr tief zu tauchen. Damals war das auch noch sehr neu, so außerhalb des professionellen, irgendwie, ich repariere eine Pipeline oder sowas Bereich ist, sodass man so das als normaler Mensch das machte, war recht neu. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, jedes Wissen über mich selber, jedes Kennen von mir selber unter Wasser wird mir helfen, sicherer zu sein.
Mhm.
Das heißt, wenn ich verstehe, wie lange kann ich die Luft anhalten, was passiert mit mir, wie fühlt sich das an, wie viel Zeit habe ich dann noch, dann macht das vielleicht mal den Unterschied zwischen Panik oder Ruhe bewahren in einer schwierigen Situation unter Wasser.
Okay. Würde Sinn machen für jeden Tech-Tauchner
Für jeden Taucher eigentlich sogar.
Oder machen das alle Taucher?
Es wäre sinnvoll für alle Taucher. Also jeder Taucher wird zusätzliche Ruhe gewinnen, wenn er mal eine Apnoe-Basis-Ausbildung gemacht hat.
Okay.
Das hilft einfach ganz enorm. Ja, so dieses Verstehen, wie viel Zeit habe ich, wie viel Luft brauche ich wirklich, wann brauche ich noch lange keine Luft, obwohl es sich vielleicht schon stressig anfühlt, das macht halt sehr viel aus. Und deswegen habe ich so einen Apnoe-Wochenendkurs belegt und Dann war das aber so faszinierend.
Wo war der?
Der war in England auf einer Marinebasis. Da steht ein Turm, in dem die Leute das Aussteigen aus dem U-Boot üben, den Notausstieg aus dem U-Boot. Und deswegen ist das so, es gibt es auch in Neustadt bei der Marine hier in Deutschland. Und das ist
an der Ostsee oben, Neustadt
genau,
an der Ostsee.
Genau, ja, und das ist 28 Meter tief, das Ding gewesen in England. Und die U-Boot-Fahrer, die steigen dann unten aus so einer Luke aus und müssen dann mit so einem Spezialanzug bis zur Oberfläche düsen sozusagen. Also die üben so diesen Notausstieg aus dem U-Boot. Und da haben sich am Wochenende Apnoe-Instruktoren eingemietet und haben da ihre Apnoe-Schüler mitgenommen. Und da in diesem Turm habe ich dann meine ersten Apnoe-Tauchgänge gemacht, so die ersten richtigen, wo ich auch verstanden habe, was machen wir hier überhaupt. Und ich weiß noch, dass ich dachte, ja, da, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht so, weiß ich nicht, 15 Meter tief komme oder so, dann wäre das ja schon mega.
Ja.
Und nach 2 Stunden war ich halt in 28 Meter unten und da war der Boden. Und dann habe ich mich gefragt, wieso ist jetzt hier der Boden und wie tief könnte ich denn wohl tauchen? Das war natürlich dann die totale Neugierde ist da sofort ausgebrochen. Ja, das war ja völlig faszinierend.
Und bei 28 Meter, um wieder aufzusteigen nach oben, braucht man wie lange?
Ja, so ungefähr 28, 30 Sekunden, also so 1 Meter pro Sekunde ungefähr, ist recht normal.
Gut.
Ja.
Das ist für uns alle machbar. Also ja. 28 Sekunden die Luft anhalten schafft jeder.
Ja, aber man muss auch erst runter, ne?
Ja.
Also runter
ja,
und rauf.
Ach so, runter tauchen.
Sind wir schon
auch,
bei einer Minute.
Und da wird's kritisch. Also für jemanden wie mich. Ja. Ich habe jetzt 1 Minute zu Hause mal probiert.
Ja.
Und da wird man unruhig nach 1 Minute.
Ja,
und
genau.
Weiß nicht.
Ist nicht angenehm.
Nee, es ist super unangenehm. Ja. Ab 60 Sekunden, da denkt man, okay, kippe ich jetzt gleich um.
Ja, genau.
Füge ich meinem Hirn irgendeinen Schaden zu. Was passiert mit mir als nächstes? Also da setzt auch Panik ein.
Genau, da kommt der Atemreiz, eben dieses Bedürfnis, atmen zu wollen.
Mhm.
Und das ist halt von Person zu Person und je nachdem, was man auch macht, wenn man sich bewegt, ne, kommt es schneller und kommt immer sehr darauf an. Von Person zu Person ist das aber sowieso sehr verschieden, wann das kommt. Es gibt so Leute, die haben ewig lange gar kein Bedürfnis zu atmen, die sind einfach da total bestanden, da passiert nichts.
Woran liegt das?
Das ist
anatomisch?
Physiologisch,
ja,
genau.
Okay.
Wie man den Anstieg des CO2-Spiegels im Blut verträgt.
Ah, verstehe.
Also man muss sich das so vorstellen, wir atmen ein, Sauerstoff, ne, in der Luft, kommt bei uns in den Körper. Und den verstoffwechseln wir, den Sauerstoff, der wird verbraucht bei uns in den Zellen und dabei entsteht CO2. Und dieser CO2-Spiegel durch diesen Verstoffwechseln des Sauerstoffs steigt dann eben an. Und das Atemzentrum bei uns reagiert aber gar nicht darauf, dass der Sauerstoff weniger wird, sondern darauf, dass das CO2 mehr wird.
Ah,
und dann sagt es, jetzt kommt das nächste Mal atmen. Und dann atmen wir halt wieder. Und die Wahrheit ist aber, wenn ich jetzt einen vollen Atemzug nehme, 21% Sauerstoff in der Luft und dann atme ich jetzt ganz normal wieder aus, dann habe ich immer noch 18% ungefähr, 18, 19, 17% Sauerstoff, die atme ich einfach wieder aus. Den kann ich ja aber noch benutzen, das ist ja noch ganz viel Sauerstoff. Aber mein Kopf sagt schon ja, mein Gehirn sagt schon okay, jetzt kommt nächster Atemzug, weil das CO2, dieser gestiegene CO2-Spiegel schon sagt nächster Atemzug. Ich muss aber noch ganz, ganz lange gar nicht atmen, ich habe noch ganz viel Sauerstoff.
Okay.
Und dieses Bedürfnis, denn jetzt atmen zu wollen, also um das mal einzuordnen, ich habe ja mal diese 6 Minuten, knapp über 6 Minuten Luft angehalten, da hatte ich dieses Gefühl, ich will jetzt atmen, unbedingt, nach 2 Minuten 50.
Okay.
So, das heißt, über 3 Minuten mit diesem Bedürfnis, ich will jetzt atmen, musste ich aber noch gar nicht atmen. Das heißt, das kann minutenlang, muss man noch nicht atmen. Und ich sage das immer zu den Leuten, man muss sich das so vorstellen, sie gehen die Treppen hoch, Hochhaus, 6. Stock. Ja? Sie wohnen im 6. Stock, sie gehen die Treppen hoch. Nach dem 2. Stock sagen ihre Beine schon so ein bisschen, oh, ist aber schon irgendwie jetzt ein bisschen anstrengend.
Ja.
Nach dem 4. Stock sagen ihre Beine, vielleicht könntest du jetzt mal aufhören. Und du nimmst jetzt den Lift und dann schaffen sie es ja trotzdem noch in den 6. Stock. Ja? Also nur weil die Beine wehtun, heißt das ja nicht, dass sie sich jetzt gleich hinsetzen müssen.
Ja.
Und so ähnlich ist das bei uns auch und das ist dann halt auch Sport, ja, klar. Und dieses Bedürfnis aber, wann eben dieser Atemreiz einsetzt, wie sehr ich auf diesen CO2-Spiegel, der ansteigt, reagiere, das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich.
Aber das kann man trainieren.
Das kann man
versuchst
trainieren.
Du als Wettkampfsportlerin damals, versuchst du natürlich nach hinten zu schieben, soweit es geht. Mit welchen Grundübungen kann man das machen?
Ja, das ist also eine sogenannte CO2-Tabelle. Aha. Das heißt, man
okay,
hält
warte,
immer
warte,
die
ganz
Luft
kurz.
An.
Ich würde kurz mal die Luft anhalten. Ja. Du kennst natürlich immer Menschen, die mit dir darüber sprechen. Die wollen natürlich alle die Luft anhalten und wollen das ausprobieren.
Ja, wie, das gerne machen.
Wie viel schaffen die meisten?
Hauptsache, ich muss nicht immer.
Wie viel schaffen die meisten?
Oh, das ist sehr unterschiedlich. Hast aber so eine Minute schaffen schon viele.
Okay, eine Minute. Ich probiere jetzt einfach nur mal eine Minute ohne Atmen. Ja, okay. Martin, der hinter der Glasscheibe sitzt, könnte das eigentlich mit mir zusammen
der
mal ausprobieren?
Der Arme.
Martin, 60 Sekunden und so weiter. Okay, gut. Und du erzählst uns gerade das weiter. Also,
ja, aber
wartet
mal. Ihr beide, ihr atmet jetzt einfach erstmal noch eine Weile. Ich sehe hier den Uhrzeiger.
Wie tief atme ich ein?
Du atmest ganz gleichmäßig und normal.
Also nicht besonders tief. Fülle ich meine Lungen?
Nee, so, dass es entspannt ist. Und dann, wenn es dann losgeht, dann atmest du tief ein.
Mein Versuch ist aber jetzt, dass ich möglichst tief einatme, um viel Sauerstoff einzuatmen.
Genau,
ist aber falsch.
Erst wenn es. Doch. Also, wenn es dann losgeht, ja. Aber in der Vorbereitung atmest du einfach ganz normal.
Okay.
Ne? So, und pass auf. Wenn wir jetzt hier bei 15 Sekunden sind mit dem Sekundenzeiger,
das sind noch
15
Sekunden.
Vor, dann atmest du bis 15 nach. Einfach ganz ruhig. Ah. Und dann hältst du die Luft an. Bei 15 nach, ja? Jetzt also ganz gleichmäßig atmen, weil so ein bisschen vorbereiten ist halt ganz günstig, ja, dann kommt man ein bisschen runter und ist ein bisschen eingestellt darauf, dass jetzt gleich losgeht und dann bei 15 nach nehmt ihr dann beide einen tiefen Atemzug und dann geht's los. Okay. Und wann dann eben das Bedürfnis kommt zu atmen, ja, manche Leute haben da Glück, so, jetzt einmal tief einatmen und dann die Luft anhalten. Genau. Und wenn dann dieses unangenehme Gefühl kommt, dass ihr atmen wollt, dann müsst ihr euch sagen, ja, aber Fehlalarm, muss noch gar nicht atmen. Ignoriere ich jetzt einfach. Einfach aushalten, sage ich dann immer.
Wann atme ich denn aus? Jetzt schon?
Ja, jetzt hast du natürlich geredet, jetzt ist es natürlich zu spät, ne?
Ich halte trotzdem eine Minute durch, hoffe ich.
Also mitreden ist natürlich schwierig, ne?
Also es wären noch 30 Sekunden.
Ja, guck mal. Also wer natürlich dabei redet, das funktioniert ja natürlich nicht so gut, ne?
Aber ich schaff's vielleicht trotzdem.
Dann bin ich beeindruckt. Guck mal, jetzt noch 20 Sekunden, nicht schlecht, ne? Also, man kann jedenfalls viel mehr schaffen, als man denkt. Und da wird man auch nicht ohnmächtig, auch wenn sich das stressig anfühlt, dauert das noch sehr, sehr lange unter Umständen, ja? Und das muss man halt lernen. Und das zu verstehen, das macht natürlich schon super viel aus. Noch 5 Sekunden, komm, schaffst du. Das macht super viel aus. Und dann, eine Minute ist rum. Nicht schlecht. Und noch weiter. Ja, sehr gut. Alle beiden halten immer noch die Luft an. Ich bin sehr beeindruckt. Das sind wir schon gleich nach 5 Sekunden, dann sind es 1,15. Ja? Ui, 1,15, sensationell. Und aushalten, es ist egal, wenn der Atemreiz kommt. Das macht nichts, man stirbt nicht. Der ganze Körper sagt, man stirbt. Boah, mega. Und?
Boah, mir wird es aber stiegs in den Kopf.
Ja, genau.
Jetzt wird es mir ein bisschen so schwindelig warm.
Warm wird es.
Eine totale Hitze, die gerade so in den Kopf steigt.
CO2. Das ist der CO2-Spiegel.
Wirklich?
Ja.
Boah, aber zu Hause habe ich habe es ein einziges Mal probiert. Gestern habe ich eine Minute und dann wurde ich sehr unruhig und dann habe ich geatmet und dachte, ich bin King, weil ich eine Minute durchgehalten habe. Und jetzt waren es 1,20.
Ja, 1,20 und du hast ja dabei noch geredet und so und dich nicht irgendwie, du liegst jetzt nicht bequem auf dem Sofa, sondern du machst einen Podcast und sitzt hier im Stuhl, das ist natürlich viel schwerer, ja, also
ey, das ist
ganz
so,
klar.
Ey, das ist so krass, wie die Wärme in den Kopf steigt.
Ja, ist nicht schön. Es ist schöner, wenn man dann im Wasser ist.
Ja, aber.
Aber selbst dann.
Aber interessantes Erlebnis. Ich habe auch das Gefühl, ich habe ein ganz bisschen Kopfschmerzen. Was täuscht vielleicht jetzt?
Der steigende CO2-Spiegel macht auch Kopfschmerzen, aber meistens erst muss man schon ein paar Wiederholungen machen.
Weißt du, was das Gemeine ist? Martin, der hinter der Glasscheibe ist, der atmet immer noch nicht.
Ja,
der will es mir einfach so richtig zeigen. Der ist seit über 2,5 Minuten.
Ja, gemein, ne?
Ja, okay. Ja. Siehst du, mein Hirn funktioniert jetzt nicht mehr.
Ja,
bevor ich mit dieser kleinen Übung angefangen habe, warst du dabei, etwas zu erzählen?
Ja.
Und da ging es nicht nur um das Gemisch.
Nee, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir geredet haben. Siehst du, bin ich auch raus.
Mein Hirn setzt aus.
Ja,
mir fehlt der Sauerstoff.
Na, wir haben drüber gesprochen, warum manche Leute, du wolltest wissen, warum man bei manchen Leuten das früher kommt und bei anderen später.
Und auch, wie man es trainieren kann, wie man diesen Punkt nach hinten schieben kann.
Genau so. Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, was interessant ist immer für die Leute, ist, dass ich zum Beispiel ich bin eigentlich ein Anti-Apnoe-Taucher.
Ja.
Also bei mir kommt dieses Bedürfnis zu atmen besonders früh. Und auch immer, also selbst wenn ich das trainiere, ist es also auch sehr schwer für mich, das nach hinten zu verschieben. Ich habe einfach Pech. Also das ist also immer sehr anstrengend. So. Und ich habe auch eine Lunge, die ist halt nur 75%. Also mir fehlen so 20-25% Lungenvolumen, okay, was normal wäre für meine Größe und mein Gewicht. Also weil man ja immer gerne denkt, das sind einfach so ganz spezielle Menschen, die irgendwie super Apnoe tauchen können. Also wenn ich es kann, dann kann es auch wirklich jeder. Wie trainiert man das jetzt? Das, was du jetzt gerade gemacht hast, würdest du jetzt viele Male wiederholen?
Ja.
Und immer nur mit ganz kurzen Atempausen, sodass du nicht das CO2, was angestiegen ist im Blut, im Körper, du nicht abatmen kannst. Das heißt, dieser CO2-Spiegel wird immer höher, immer höher, immer höher. Der Atemreiz kommt immer früher, immer früher, immer früher.
Okay, ich schaffe also immer weniger, immer weniger,
nee,
immer weniger.
Nee, sondern du hältst einfach immer 2 Minuten die Luft an, sagen wir mal, oder eine. Aber du hast halt immer früher Atemreiz. Du musst immer mehr, der unangenehme Teil davon wird immer länger.
Ich trainiere nur den Kopf. Hier ist nichts.
Doch. Dann trainierst du eben auch, dass der Körper diesen sehr hohen CO2-Spiegel erlebt. Ja. Diesen unnatürlich hohen CO2-Spiegel. Und der sagt dann irgendwann, also, das ist ja was. Und dann passt er sich daran an, dass darauf nicht so stark zu reagieren.
Sozusagen. Aber nur Kopf, ist nur Gehirn.
Nee, ist auch physiologisch sozusagen.
Ach,
ist eine physiologische Anpassung. Ähnlich wie wenn du jetzt immer die Treppen steigst. Natürlich werden deine Muskeln irgendwann stärker. Okay. Und können dann besser Treppen steigen.
Aber sind das hier auch Muskeln?
Nee, es sind keine Muskeln, es ist nur ein Beispiel. Ja. Aber sagen wir mal so, dein Körper gewöhnt sich dran, auf diesen CO2-Spiegel dann nicht mehr so stark zu reagieren.
Okay.
Und dann verschiebt sich der Atemreiz nach hinten.
Ich habe Kopfschmerzen.
Ja.
Jetzt, ich habe jetzt Kopfschmerzen.
CO2. Es
geht. Anna, ich muss mich kurz ein bisschen hinlegen.
Ja, genau, leg dich mal hin, ich erzähl dir mal was.
Oder wir machen einfach Musik. Bist du jemals mit Musik unter Wasser getaucht?
Nein.
Das würde das ganze Erlebnis einfach komplett ruinieren, oder?
Ja, aber ich meine, es ist ja auch nicht so einfach, jetzt die Musik mit.
Mittlerweile ist so viel erfunden worden. Es gibt ja auch Leute, die Langstrecke schwimmen und die haben mittlerweile irgendeinen MP3-Player fürs Wasser. Ich finde es komplett absurd.
Ich verstehe das schon, ne? Das ist wie beim Joggen, dann hört man sich ein bisschen Musik an, wenn man das jetzt so als Training hat. Aber jetzt für uns fürs Tauchen, ich muss ja auch sehr fokussiert sein auf das, was ich da mache und so. Und dann höre ich keine Musik dabei.
Auf dem Weg nach unten, und ich bin jetzt noch mal beim Sport, ganz kurz, auch bei Wettbewerben. Auf dem Weg nach unten, guckst du, hast du die Augen offen, hast du die Augen geschlossen? Mhm. Es geht ja um Konzentration.
Also wenn wir jetzt bei Wettbewerb und Sport sind, dann ist es so, dass ich in den ersten 30 Metern habe ich die Augen auf, während ich schwimme. Gucke ich die Leine vor mir an, dann sehe ich meine Geschwindigkeit und so. Und dann ab 30 Meter ist es so, dass ich so schwer geworden bin, weil sich der Anzug durch den Wasserdruck komprimiert, meine Lunge wird zusammengedrückt. Das heißt, ich verliere immer mehr an Auftrieb. Und bei 30 Meter gehe ich in den freien Fall über. Das heißt, ich höre auf zu schwimmen und ich lasse mich nur noch in die Tiefe sinken.
Okay, durch das Gewicht.
Und in dem Moment lege ich einen Finger auf die Leine, an der ich gesichert bin, und mache die Augen zu. Ja. Und konzentriere mich nur auf den Druckausgleich, weil der ist so schwierig, da brauche ich meine volle Konzentration dafür. Und deswegen ist das einfacher mit geschlossenen Augen. Und wenn ich dann in der Tiefe ankomme, wenn ich es dann geschafft habe mit Druckausgleich und allem und ich komme unten an, dann ist immer für mich dieser wundervolle Moment, in dem ich in der Tiefe zum ersten Mal die Augen wieder öffne.
Ja.
Und dann nehme ich, jedes Mal ist das was Besonderes, dann nimmt man so diesen Raum, in dem man ist, so in sich auf. Und das ist halt auch immer sehr unterschiedlich, je nach wo man gerade taucht, wo das ist, ne? Ob weit draußen oder neben einem Riff, dann sehe ich das Riff, oder ich bin weit draußen, dann sehe ich nur das besondere Blau des Wassers irgendwie, vielleicht so schwarz-blau unter mir und nach oben wird es heller. Und das nimmt man aber immer, ich nehme das immer ganz intensiv wahr. Ich bin auch schon mal zum Beispiel in Zypern, wo das Wasser besonders klar ist, wo ich jetzt zum Training jetzt nächste Woche wieder hinfahre, da bin ich in, weiß nicht, irgendwie 65 Meter oder so, 65, 70 Meter, habe ich unten die Augen aufgemacht und war umgeben von Quallen, von so durchsichtigen Quallen, die so wie, die auch gar nicht nesseln oder sowas, die überall wie so Aliens in diesem Wasser um mich herum irgendwie schwammen. In alle Richtungen. Wahnsinnig schön. Also sensationell. Sowas gibt's eben immer wieder. Und dann auf dem Weg nach oben habe ich dann die Augen geöffnet. Und dann sehe ich, was da so um mich rum ist. Manchmal sieht man auch irgendwelche Fische oder wie das Licht sich verändert. Oder man kann so ganz weit in die Ferne gucken, in das Blau. Und das ist dann der Teil des Tauchgangs, den ich dann so sehr intensiv wahrnehme.
Musst du da auch noch einen Druckausgleich machen, wenn du nach oben fliegst?
Nee, das macht sich von selber.
Nach oben fliegst, habe ich gerade gesagt. Das ist natürlich das, was Fliegen so am nächsten kommt, genau. Unter Wasser. Ja. So fühlt sich an. Wie tief warst du jetzt in Zypern unten, als du die Quallen gesehen hast? Das ist,
reden wir von 70 Meter ungefähr.
Von 70 Meter.
Ja.
Wie viel Licht kommt denn da noch durch bei 70 Meter?
Ja, eben in diesen Orten, wo das Wasser so klar ist,
das ist
auch in 100 Meter noch hell und
wirklich?
Auch in 120 Meter noch hell, da kann ich die Uhr noch ablesen.
Okay.
Ist dann so ein bisschen dämmerig natürlich, klar.
Ja, ja, Logen.
Aber so, dass ich jetzt die Uhr zum Beispiel ablesen könnte.
Ah.
Ohne Probleme. Kann man alles sehen. Super schön.
60 Meter in der Ostsee tief oder in der Nordsee? Sehr dunkel.
Weniger,
oder?
Ne? Aber auch immer noch so, dass man auch keine. Auch nicht komplett schwarz, nee.
Ich dachte, das würde
also,
nicht
dunkler natürlich,
sein.
Ne, wie gesagt, im Bodensee ab 3 Meter war es schwarz. Es hängt immer so ein bisschen sehr davon ab, wie klar das Wasser ist. Ja.
Und wo war dein allererster Apnoe-Tauchgang, nachdem du dieses Training mitgemacht hattest? Das war ja alles noch so unter Aufsicht, ne?
Ja, genau.
in England, da an dem Marinestützpunkt.
Ja, genau.
Und da bist du aber irgendwann selber mal
was heißt
ohne
sofort.
Zusätzliche Flasche. So, sofort.
Also ich bin dann, also man taucht ja nie alleine.
Man nie,
in Apnoe.
Ne? Nie,
weil wir
nie,
brauchen
nie.
Immer jemanden, der einen sichert. Und auch bitte ne, für die Hörer auch nicht in der Badewanne üben, auch nicht in Schwimmbädern sich unten in die Ecke irgendwie setzen oder auf den Grund legen, während Leute über einem schwimmen. Passieren leider immer Unfälle, weil die Leute denken, ich bin ja nicht alleine, hier sind ja Leute. Aber bis dann die da oben rumschwimmen, gemerkt haben, dass man dieses Mal aber sehr lange unten liegt, weil man ohnmächtig geworden ist, sind die Leute schon ertrunken.
Ja.
Und das muss ja überhaupt nicht sein. Also es gibt keinen Grund, in unserem Sport irgendwie zu Tode zu kommen. Und deswegen, man darf halt aber nicht alleine tauchen, so. Und das heißt, man ist ja nie alleine und ich hatte dann nach diesem Wochenende gedacht, okay, wieso ist hier der Boden, wo geht's hier weiter? Und ich bin schon 3 Wochen später oder sowas bin ich nach Ägypten gefahren und habe dann die richtigen Kurse gemacht,
okay,
so die ersten. Und da war dann eben kein Boden, da konnte ich dann mal ausprobieren, wie tief ich wohl komme.
Ja.
Und das war als im März 2007. Und im Juli war ich nochmal zum Training in Ägypten und im November war Weltmeisterschaft. Und ich hatte mich, dann habe ich gedacht, jetzt machst du mal einen kleinen Wettkampf mit, nur so aus Spaß. Und dann habe ich mich aber in diesem Wettkampf, das war in einem See in England, in einem Steinbruch in England, habe ich auch so Spaß, so einen kleinen Wettkampf mitgemacht. Und dann war ich die dritttiefste Frau in Deutschland. Und dann hatte ich mich für die WM qualifiziert, sozusagen. Und dann habe ich gedacht, wenn man in seinem Leben einmal sich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, dann geht man natürlich auch hin. Und dann war ich eben im November da bei dieser WM, hatte noch einen Monat vorher Zeit zu trainieren und hatte dann eben die deutschen Tiefenrekorde alle gebrochen und eine Bronzemedaille geholt. Und ja, dann ist das natürlich irgendwie sehr spaßig, auf einmal in einem Sport unerwarteterweise irgendwie ziemlich gut zu sein.
Das stimmt.
Und so hatte ich dann auch keine Zeit mehr fürs technische Tauchen.
Richtig.
Was ja eigentlich die Idee war, zusätzliche Sicherheit fürs technische Tauchen, weil ich dann doch gedacht habe, jetzt gucken wir mal,
Wo
ich so mit Apnoe-Tauchen vielleicht hinkomme.
Es ist aber auch wirklich schöner für dich, oder? Also,
Es ist einfach anders. Es ist natürlich oft auch echt anstrengend, wie du ja gerade gemerkt hast. Ne?
Ja, ja, klar.
Muss man immer irgendwie, hat man das Gefühl, man will atmen. Und es ist natürlich immer irgendwie sehr anstrengend.
Mhm.
Es ist anstrengend. Also es ist nicht so, dass das immer einfach nur schön ist. Ja, so
aber
die Bilder sehen immer so entspannt aus, aber es ist nicht unbedingt so, dass sich das immer nur schön anfühlt. Aber es ist natürlich sehr faszinierend aus meiner Sicht. Ich habe keine Zeit, beides zu machen. Also ich würde sehr gerne beides machen, ich habe aber keine Zeit dazu. Weil dieses doch sehr intensive, extreme technische Tauchen, was ich gemacht habe, braucht Training und Fokussieren.
Okay.
Das ist gefährlich. Das ist viel gefährlicher als Apnoe-Tauchen.
Und was man nicht vermuten würde.
Was man nicht
Laie.
Vermuten würde.
Nein.
Genau. Tatsächlich viel gefährlicher als das Apnoe-Tauchen. Und das braucht Training, da muss man dabei sein, man muss sein Equipment in- und auswendig kennen. Es braucht einfach sehr viel Zeit. Und
Das
Apnoe-Tauchen braucht aber auch Training und viel Zeit. Und ich habe halt nicht Zeit, beides auf hohem Niveau zu machen.
Mhm.
Also musste ich mich irgendwie entscheiden. Und das Apnoe-Tauchen war da natürlich spannend, weil Wettkämpfe da stattfinden. Das fand ich toll. Ich mag gerne Sport. So macht viel Spaß. Vor allen Dingen auch die soziale Komponente spielt da eine große Rolle. Und jetzt ist es eben so, dass dieses Entdecken der Unterwasserwelt, was ich ja jetzt seit einer Weile mache, ich habe gar keine Wettkämpfe mehr so sehr, dieses Entdecken der Unterwasserwelt jetzt in Apnoe statt mit Flaschen für mich sehr faszinierend ist, weil ich mag es, mich der Welt da draußen auszusetzen mit Körper und Geist und zu erleben, wie gehöre ich als Mensch
ja.
da hinein? Wie passe ich da rein? Und auch an Orte, an denen man vielleicht denkt, okay, da gehöre ich vielleicht gar nicht hin.
Wie zum Beispiel?
Wie zum Beispiel unter dem Eis, unter einer gefrorenen Eisdecke in Grönland, wo ich jetzt durch ein kleines Loch, was wir ins Eis gesägt haben, in das minus 2 Grad kalte Wasser irgendwie tauche und dann nur mit Luft anhalten und über mir ist 1 Meter Eis. Und ich schwimme da um irgendwie Eisberge unter Wasser herum und muss den Weg nach draußen wiederfinden. Ist ja ziemlich, jetzt würde man ja nicht vermuten, dass das eine gute Idee ist, dass als Mensch,
Nein.
dass man da jetzt irgendwie was zu suchen hat.
Du bist aber in einer Leine.
Nee.
Weil du musst einfach das Loch wiederfinden.
Ja, genau. Aber ich konnte mit der Leine halt nicht um die Eisberge schwimmen. Und dementsprechend mussten wir Wege finden, wie ich das ohne Leine machen kann. Und das ist dann halt recht kompliziert. Und dann das zu entwickeln, wie mache ich das jetzt? Geht das überhaupt? Wie können wir das sicher machen? Wie schaffe ich das mit Körper und Geist, mich sozusagen dieser Welt auszusetzen und die zu erfahren? Und das ist schon in Apnoe natürlich eine sehr intensive und sehr besonderes Erlebnis, weil ich so nur mit den Mitteln, mit meinem einen Atemzug in der Lunge, mit meinem Können und eben auch mit meinem mentalen Können. Ja, und meinem auch, aber auch gleichzeitig meiner ganzen Erfahrung aus 3 Jahrzehnten von Tauchen, ja. die ich brauche, um dann sowas zu machen und sowas auch sicher zu machen, die da so eine Rolle spielen. Das ist natürlich irrsinnig interessant und sehr, sehr spannend. Und dieser Blick auf diese Unterwasserwelt als reiner Mensch ohne Hilfsmittel, denn der fasziniert mich und deswegen in Apnoe.
Wie hast du das geschafft in Grönland? Du hast ja gesagt, musste mir etwas entwickeln, ich musste herausfinden mit meiner Erfahrung, wie schaffe ich das, dort um die Eisberge herumzuschwimmen und auch wirklich das Loch am Ende oben wiederzufinden?
Ja, das ist natürlich ein Prozess. Also erstmal haben wir eine Leine reingehängt und ich bin immer nur an dem Seil nach unten getaucht und habe mich dann direkt unterm Loch umgeguckt und bin wieder rauf. Und dann bin ich mit dem Seil mal ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links irgendwie so. Aber das war halt ziemlich schnell klar. Das ist dann immer so eine Abwägung. Was ist jetzt sicherer, mit Seil oder ohne? Mit dem Seil hätte ich mich halt auch verheddern können und irgendwo hängen bleiben. Das ist dann auch ein Problem. Und am Ende ist es dann so, dass ich dann zusammen mit Tobias Friedrich, in dem Fall später mit einem anderen Fotografen Alex Dawson und jetzt mit Alexander Benedikt, sind so Unterwasserfotografen, die mit Tauchgerät dann unten sind. Ich brauche ja eh immer jemand, der auf mich guckt. Also ganz alleine mache ich sowieso nicht. Ja. Dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen es zusammen und ich habe den immer im Blick und die haben mich immer im Blick, dass ich eine Orientierung und eine Referenz habe. Und dann habe ich erstmal an jedem Tauchplatz gelernt, wo sind meine Referenzpunkte zum Loch? Dass ich sage, so, okay, hier ist dieser Eisberg, der hat da so einen komischen Knubbel irgendwie an der Seite raus. Dann weiß ich, knapp über diesem Knubbel ist das Loch. Dann muss ich das Loch gar nicht sehen, ich muss nur diesen Eisberg sehen. Dann weiß ich schon, dass da wieder mein Loch ist. Ja? So, dass ich also so die Orientierung erstmal an jedem Tauchplatz halt habe, dass ich genau weiß, hier muss ich hin.
Wie gut bist du in Memory?
Ja, das muss dann gut funktionieren. Ne? So besser
kann,
ist es.
Mit Memory kann man das vielleicht sogar trainieren.
Genau. Und dann ist es aber natürlich doch passiert, dass ich die Orientierung verloren habe, weil ich unter einen Eisberg, Tobias wollte ein Foto machen, wir hatten einen sehr großen Eisberg und der wollte ein Foto machen von ganz weit weg mit dem ganzen Eisberg und mir im Bild. Und das war aber so ein großer Eisberg, dass er sehr weit nach weg musste, um den ins Bild zu kriegen. Und ich bin unter diesen Eisberg getaucht und habe dann so den von unten angeleuchtet und so. Und der war aber von unten in alle Richtungen flach. Und das hatte ich unterschätzt, dass ich dann mich unmerklich gedreht habe. Man hat das Gefühl, man taucht an der gleichen Seite wieder rauf. Und weil der aber tiefer war als alle anderen Eisberge in der Umgebung, konnte ich keinen meiner Referenzpunkte von unten sehen. Und ich habe gedacht, ich tauche an der gleichen Seite wieder auf. Ich bin aber an der gegenüberliegenden Seite, von wo mein Loch war, sozusagen aufgetaucht.
Ich will nicht übertreiben, aber ohne Witz, ich kriege Panik, wenn du es erzählst, weil
Horror.
Ich denke,
alle
du kannst es nicht schaffen.
Schweißausbrüche.
Ohne Witz, das meine ich wirklich so.
Genau.
Man wird richtig unruhig.
Genau. So, und dann war ich so in 5 Meter Tiefe und dann habe ich so gedacht, dann ist mir plötzlich aufgefallen, dass hier das Loch ja gar nicht ist, wo ich dachte, dass das Loch ist und dass da kein Loch ist. Und da ist jetzt so 1 Meter Eis über dem Kopf. Und dann ist natürlich eben der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich die Erfahrung aus drei Jahrzehnten von Tauchen, eben auch aus dem technischen Tauchen. Ich muss jedes Problem unter Wasser lösen. Ich kann mir keine Panik leisten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt losgeschwommen wäre wie wild und hätte, was ja natürlich der Impuls ist, versucht, dieses Loch zu finden, dann wäre ich da irgendwo in dieses Labyrinth unter das Eis geschwommen und da hätte mich auch keiner holen können. Also das wäre wirklich nicht gut ausgegangen. Und mir war dann sofort klar, okay, das ist jetzt ein Problem, ne? Ein ganz neues Problem. Wie löse ich das jetzt? Aha, die einzige Chance, das Loch wieder zu finden, ist, ich muss abtauchen in die Tiefe entgegen jedem Instinkt. Und dann aus der Tiefe kann ich nach oben auf die Eisfläche gucken und habe dann so einen größeren Überblick. Und dann sehe ich auch im Gegenlicht das kleine Dreieck von unserem Loch hoffentlich. Okay. Außerdem war ja auch Tobias noch da, der war halt nur ziemlich weit weg.
Und du hast ihn nicht gesehen?
Ich habe den nicht gesehen von der Stelle aus. Er konnte mich aber noch sehen und er hat auch gesehen, dass ich an die falsche Stelle schwimme. Und er kam dann, ich war gerade dabei abzutauchen, da kam der schon angedüst und zeigte mir die Richtung zum Loch. Und dann sagen die Leute immer, ja, warum habe ich nicht bei ihm geatmet? Das könnte ich im absoluten Notfall, hätte ich das jetzt auch gekonnt. Das Problem ist aber, dass bei diesen extremen Temperaturen friert dem sein Atemregler, sein Atemgerät ein. Ja. Und der muss immer alle 5 Minuten sowieso, der hat 2 und muss dann immer wechseln, weil die immer einfrieren. Und wenn wir beide daraus atmen, dann friert das garantiert ein. Und dann kommt zwar immer noch Luft, aber die bläst dann ständig ab und das ist dann nicht so viel. Also dann müssen wir auch beide wirklich dann, also es ist kompliziert. Ja. Es ist also besser, ich muss das nicht machen. Es könnte das aber machen. Und wenn ich aber, wie gesagt, mit Panik reagiert hätte, dann wäre das alles sehr, sehr schwierig geworden. So war das aber völlig okay und das war auch gar nicht für mich kein besonders dramatisches Erlebnis. Es hört sich so schlimm an, aber für mich war das nicht so schlimm, außer dass ich gesagt habe, ah, okay, ich habe mich jetzt trotzdem noch verirrt, obwohl wir dachten, wir haben das jetzt voll gut gelöst, hatten wir es eben doch nicht so gut gelöst, wie wir dachten.
Aber du warst was sicher, dass du es wieder zurückschaffst, oder warum?
Ja, genau.
War das nicht schlimm für dich?
Weil ich habe gelernt, ich hebe mir die Angst für später auf in solchen Momenten. Ja? Das heißt, natürlich ist das ein Moment, der ist ungünstig und klar habe ich auch dann gedacht, oh, das ist jetzt aber schlecht. Ne? Ich beschäftige mich aber nicht mit der Angst. Ich beschäftige mich mit der Lösung meines Problems. Was ist jetzt mein nächster Schritt?
Ja, das hast du gelernt?
Das habe ich gelernt.
Ist nicht von Natur aus da gewesen bei
das
dir?
Das ist Training. Ne?
Aber wie
das
kann
ist
man das Jahrzehnte lernen? Indem man einfach immer den Punkt immer weiter hinauszögert und einfach in seine Fähigkeiten
vertraut. Das ist natürlich auch beim technischen Tauchen zum Beispiel so. Das gehört natürlich dazu. Ich muss Probleme unter Wasser lösen können. Okay. Natürlich sind mir dabei auch Probleme schon begegnet. Und so nach und nach setzt man sich natürlich in kleinsten Schritten Situationen aus, die vielleicht mal kompliziert werden. Das ist ja nicht sofort, dass ich gleich das größte, schwierigste mache, sondern erstmal lerne ich immer, wo ist dann meine Lösung. Ne? Dann lerne ich, aha, wenn das und das passiert, dann mache ich das. Dann muss ich lernen, ah ja, okay, dann trainiert man das. Dann trainiert man mal ein Problem im Training. So. Und dann ist das so. Und dann über das Tauchen, bei dem einem dann tatsächlich mal Probleme begegnen und man lernt dann, die zu lösen. Ne? So über diese Erfahrung baut sich das so auf, dass man dann auch irgendwann sagen kann, ich kann diesen Schritt rausgehen aus allen Normen der Sicherheit, wie ich so eine Sicherheit, so eine Situation normalerweise würde man nicht gehen. Man taucht nicht unter Wasser in Apnoe um Eisberge rum und so. Das heißt, das ist natürlich ein Schritt raus aus den akzeptierten Normen und den kann ich nur machen, wenn ich wirklich sehr viel Erfahrung habe, um zu sagen, okay, im Zusammenspiel aus allem, aus dem Team, aus meinem Wissen und aber meiner Fähigkeit in dem Moment, in dem doch was schief geht, obwohl wir fast alles eigentlich bedacht haben, dann keine Panik zu bekommen. Und außerdem, muss man dazu sagen, limitiere ich da unter dem Eis ganz stark meine Tauchzeit. Wenn ich also jetzt 3 Minuten normalerweise habe, tauche ich möglichst immer nur 1 Minute ungefähr.
Okay.
1 Minute, 1,20 vielleicht mal.
Okay, viel Puffer.
Ganz viel Puffer, damit wenn irgendwie ein Problem ist, habe ich in Ruhe Zeit, mein Problem zu lösen. Und das gehört halt dazu. Und dann natürlich das System wieder anzupassen, zu sagen, aha, haben wir vermasselt, ist schiefgegangen, was machen wir jetzt, damit das nicht nochmal passiert.
Warst du denn schon immer eine coole Socke, auch schon als kleines Mädchen? Warst du abenteuerlustig als kleines Mädchen?
Sehr neugierig, genau.
Neugierig schon. Curiosity killed the cat.
Total, wollte unbedingt irgendwie Astronaut werden und wilde Dinge erleben. Aber zum Beispiel, die Leute denken so, ich habe keine Angst. Das stimmt gar nicht. Ich fahre zum Beispiel gar keine Achterbahn. Ich weigere mich. Ich will keine Achterbahn fahren. Ich finde das total schlimm. Ja. Ich will auch nirgendwo runterspringen. Ich bin irgendwie mal für mein Seepferdchen oder was vom 3-Meter-Brett gesprungen. aber dann auch nie wieder. Also ich will, ne, ich finde das entsetzlich. Also das will ich überhaupt nicht. Also das ist so, nicht, dass ich jetzt ein Mensch bin, der einfach von Haus aus überhaupt keine Angst hat oder so ein totaler Adrenalin-Junkie. Im Gegenteil, gar nicht.
Okay, interessant.
Adrenalin für Apnoe-Taucher, sowieso unser Antriebschrist.
Ah, okay.
Ne? Geht die Herzfrequenz hoch, ja, kann man schlechter Luft anhalten. Also Adrenalin ist es nicht, was wir Apnoe-Taucher suchen. Ja?
Also es darf nicht zu geil sein da unten. Weil dann kommt das Adrenalin, weil du den Kick bekommst.
Den
also es
muss
darf
man
nicht
sich für hinterher aufheben.
Kann man das steuern?
Kann man sich hinterher
kann man das steuern,
freuen?
Die Adrenalin ja, aus, ja. ausschütteln.
So. Manchmal freut man sich und so. Aber, ja, genau. Also wir sind jedenfalls keine Adrenalin-Junkies.
Nein.
Apnoe-Taucher. Passt nicht zu uns.
Wenn du unten bist, also jetzt meinetwegen in 100 Meter Tiefe, was hört man?
Ja, man denkt ja immer, das ist dann die Stille und so. Meistens ist es tatsächlich so, dass unter Wasser alle möglichen Geräusche zu hören sind. Man hört zum Beispiel natürlich ziemlich viel so Schiffsmotoren. Also in Zypern, wo wir trainieren, da ist relativ weit draußen, fahren aber so Tanker vorbei und so, ja so große Schiffe. Ja. Die hört man halt über viele, viele Kilometer, hört man so diese Bum, 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 diese Schiffsmotoren.
Auch über 100 Kilometer?
Nein. Über 100 Kilometer nicht, aber ich sehe die am Horizont halt und die kann ich dann aber auch hören. Und dann hört man zum Beispiel, wenn man in der Nähe vom Ufer ist und es sind Wellen, dann hört man so ein Rieseln, das ist der Sand. Das ist, wenn der Strand Sandstrand ist, dann ist das der Sand, der von den Wellen sozusagen so bewegt wird. Das ist wie so ein Rieseln, so, das hört man unter Wasser. Das ist total schön. Dann hört man zum Beispiel, wenn man in der Nähe von Korallenriffen taucht, dann hört man wie so einen Hintergrund, wie wenn man jetzt so ein Störgeräusch im Radio zum Beispiel hat, so ein Hintergrund knistern. Und das ist das Knistern und Knurpsen von den Korallenfischen, von den vielen kleinen Fischen, die Korallen fressen. Und an den Korallen rumknurpsen.
Schön.
Das ist so ein Hintergrundgeknurpse, Geknister, Geknacke irgendwie so. Das hört man, ja. Also man hört alle möglichen Sachen. Und wenn es ganz still ist und ich zum Beispiel zum Aufwärmen machen wir das vor einem Tauchen, zum Aufwärmen, gehe ich so mit geschlossenen Augen, ziehe ich mich am Seil ganz langsam runter in 10 Meter Tiefe zum Beispiel. Und da bleibe ich dann einfach hängen. Hab die Augen zu und halte einfach da die Luft an und bleib da so vor mich hin hängen. Und dann höre ich zum Beispiel, dass mein Herzschlag immer, dann höre ich meinen Herzschlag ganz deutlich und wie der langsamer wird.
Bei einem Wettbewerb oder weil du gerade von einem Seil
Aufwärmen.
Sprichst, an dem
ja, genau.
du runtergehst?
Ich trainiere ja immer
wenn du
am
trainierst,
Seil. Genau.
Ja, wenn du trainierst, okay.
Ja, dann hänge ich da am Seil zum Aufwärmen und dann höre ich meinen Herzschlag.
Und wie hört sich das an? Das ist beunruhigend, ne?
Nee, also, ist wunderbar. Der wird immer langsamer.
Okay.
Ja, unsere Herzfrequenz geht extrem runter beim Apnoe-Tauchen. Das ist eine der Schutzfunktionen des Körpers, die es uns ermöglicht, eben zu tauchen.
Ah, denn neulich habe ich mit jemandem gesprochen, der in der Wüste war und es fühlte sich irgendwie für ihn ganz komisch an, weil es war wirklich still, still, still. Mhm. Und es fühlte sich ganz komisch und ein wenig beklemmend an für ihn. Und dann hat er erst gemerkt, es ist sein Herz, was er sonst im Alltag nie hört. Mhm. Und das hört er plötzlich. Das war aber erstmal sehr beunruhigend.
Ja, für uns ist das nicht beunruhigend, weil wir Apnoe-Taucher das eben kennen. Ja. Und das ja auch ein Teil dessen ist, was es uns möglich macht, unter Wasser lange zu bleiben. Das ist der sogenannte Tauchreflex. Den teilen wir mit Walen, Delfinen, Robben, allen Meeressäugern. Es sind sozusagen die physiologischen Funktionen, die es möglich machen, überhaupt unter Wasser lange zu bleiben und dabei keine Gehirnschäden eben zu bekommen. Und dazu gehört eben dieser verlangsamte Herzschlag und den nehmen wir eben wahr, das gehört sozusagen zum Sport dazu und ist auch nicht beängstigend, weil wenn der schön langsam wird, dann weiß ich, ist alles super.
Apnoe-Tauchen ist sicher, hast du gesagt, also sicherer als
ja,
das
andere
Tauchen.
Ja, wenn man eben wenn bitte schön macht. Nicht alleine macht, dann ist das super sicher. Es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund, dabei zu
passieren ja auch wenig Unfälle.
Passieren
aber,
wirklich
aber
sehr wenig Unfälle.
Aber es gab mal einen, das habe ich gesehen in einem deiner Filme, von einer Koryphäe aus, weiß ich, wo kam sie her?
Natalia Molchanova.
Russland oder wo kam sie?
Ja,
ich weiß
Russland,
gar nicht.
Natalia Molchanova.
Wirklich die Mutter aller Apnoe-Taucherinnen.
Absolut,
ne?
Genau. Und da muss man eben wieder leider sagen, halt nicht korrekt gesichert. Deswegen ist sie zu Tode gekommen, sonst wäre sie auch nicht gestorben. Also sie war eben weder am Seil gesichert.
Ja.
Außerdem hatte sie, also sie tauchte mit, um die Geschichte kurz zu erzählen, es war kurz vor einer Weltmeisterschaft und sie hatte wohlhabende Kunden, die keine Apnoe-Taucher waren, Anfänger sozusagen, mit denen hat sie Unterricht gemacht, von einem Boot aus, irgendwo in Ibiza. Und für die hatte sie natürlich ein Seil und so, aber für sich halt nicht. Sie hat ja sich um die Schüler gekümmert. Okay. Aber sie hat selber immer zwischendurch ohne Flossen trainiert, weil wir waren kurz vor der Weltmeisterschaft. Und wir Apnoe-Taucher, wir brauchen Blei, um den Auftrieb von dem Atemzug zu überwinden, den wir haben. Also an der Oberfläche schwimmt man, hat man viel Auftrieb, hat einen Neoprenanzug an, der hat viel Auftrieb. Und dann nehmen wir ein bisschen Blei mit und dann ist es etwas leichter, von der Oberfläche wegzukommen. Und meistens machen wir das so, dass wir in 10 Meter ungefähr bis 15 Meter irgendwo neutral austariert sind. Das heißt, bei mir ist es meistens, sagen wir mal jetzt 10 Meter, gutes Beispiel. Da weder sinken noch steigen. In 10 Meter schwebe ich einfach. Unterhalb von 10 Meter fange ich an zu sinken. Ja. Oberhalb von 10 Meter, und das ist eben auch Sicherheit, fange ich an, nach oben zu treiben. Das heißt, wenn ich jetzt also in 7 Meter ohnmächtig werde, treibe ich trotzdem automatisch an die Oberfläche. Wenn ich an der Oberfläche ohnmächtig werde, treibe ich an der Oberfläche, kann mich jemand einsammeln. Und bei ihr war das so, sie ist etwa 60 Meter vom Boot aus aufgetaucht. Wahrscheinlich hatte sie eine plötzliche Strömung irgendwie. Das kommt vor, ne? Dass in der Tiefe plötzlich Strömung sein kann. Unerwartet ist sie ungefähr 60 Meter weit vom Boot weg aufgetaucht. Man hat sie noch gesehen und das Boot ist losgefahren und dann ist sie aber gesunken. Sie kann aber nur sinken, wenn sie so viel Blei dabei hatte, weil normalerweise wir Apnoe-Taucher, wir treiben auf an der Oberfläche, wir schwimmen. Ja, ja. Und wenn sie eben erstens am Seil eingehakt gewesen wäre, zum Beispiel, und zweitens jemanden dabei gehabt hätte, der sie richtig sichern kann, und drittens eben an der Oberfläche so austariert gewesen wäre, dass sie eben an der Oberfläche schwimmt, dann wäre sie auch nicht gestorben, dann wäre sie einfach nur ohnmächtig gewesen. Hätte man sie eingesammelt, wäre sie wieder aufgewacht, wäre nichts passiert. Ja? Es ist halt passiert, weil diese Umstände ist sie verloren gegangen, ja? Durch diese ungünstige Sicherung.
Also Übermut auch so ein bisschen, dass man sowas vernachlässigt.
Ja, ich glaube, sie hat halt trainiert für sich und weil sie nicht so tief tauchen konnte, das ist jetzt Spekulation, genau werden wir es nie wissen, ne? Sie ist ja nicht mehr da. Wahrscheinlich hatte sie trainiert und hatte etwas mehr Blei mitgenommen, um es schwerer zu machen, weil sie nicht so tief getaucht ist. Und das war für sie auch easy, ne? Das muss man auch dazu sagen. Das ist unverantwortlich und übermütig. Ja, meine Güte, wer ist noch nie als Fußgänger, wenn die Ampel rot war, wenn kein Auto kommt, mal über die Straße gelaufen?
Niemand.
Kommt trotzdem noch irgendein Motorrad um die Ecke gebraust, was man nicht gesehen hat? Dinge passieren so. Und sie hat natürlich jetzt nicht da völlig unverantwortlich gehandelt. Aber wahrscheinlich ungünstige Umstände, eine unerwartet auftretende Strömung, davon kann man ausgehen, sonst wäre sie nicht weit vom Boot entfernt gewesen. Okay. Hat das dann eben leider so eine Kette von kleinen, dummen Umständen gegeben, dass sie eben verloren gegangen ist. Aber man muss halt verstehen, dass sie an dem Tauchgang eigentlich nicht gestorben wäre. Ja, die wäre halt ohnmächtig geworden an der Oberfläche und dann hätte man sie halt eingesammelt und dann wird da auch nicht schlimm. Ja.
Ohnmacht ist ein Schutzmechanismus des Körpers.
Genau, die Ohnmacht an sich ist nicht dramatisch. Es muss einen aber halt dann aus dem Wasser fischen.
Ja. Wie fühlt sich das denn an? Also sage ich mal, aus einer Ohnmacht dann wieder rauszukommen, denn dir ist es 2011 beim Rekordversuch einmal passiert, in 40 Meter Tiefe.
Ja, das war auch ziemlich ungünstig, genau.
Okay, aber du warst gesichert, beziehungsweise Schutztaucher, die haben dich dann eben hochgebracht und so.
Nichts passiert.
Deshalb, wie fühlte sich das denn an? Also in dem Augenblick,
wo du... Das ist so, dass natürlich, also bei uns meisten Apnoe-Tauchern muss man auch echt sagen, also 40 Meter Tiefe war eine sehr außergewöhnliche Situation auch. Bei einem Weltrekordversuch, normalerweise ist so unsere Ohnmacht, meistens ist das so ein Sekundenschlaf an der Oberfläche, den die Leute haben. Die nicken so einmal kurz weg, dann sind die wieder da. Wenn es ein bisschen schlimmer ist, dann klappen die halt an der Oberfläche kurz um. So. Wenn man aber natürlich dann mit dem Gesicht im Wasser wäre, auch in der Badewanne, dann reicht das halt zum Ertrinken, wenn keiner da ist. Und meistens ist es so, dass wenn die Leute gut gerettet werden, das heißt mit viel Ruhe, ohne viel Hektik, dann wachen die auf und hatten einen schönen Traum.
Echt? So,
ja. Weil man sich ja als Apnoe-Taucher auch so runterfährt. Also es ist ja alles so, geht über die Entspannung. Ja, man versucht immer möglichst entspannt zu sein. Die Muskeln sind entspannt. Es ist keine Aufregung. Alles ganz entspannt. Das heißt, dann wachen die Leute auf und sagen, oh, ich hatte das Gefühl, ich habe so schön geschlafen. Eine Freundin von mir, die hat mal gesagt, sie hat geträumt, sie liegt sonntags so im Bett Und das ist so, wenn man so aufwacht und dann aber noch so noch nicht richtig wach werden will. Man versucht immer weiterhin noch so zu schlafen. Und ihre Freundin Lotta, die sie gesichert hatte und sie natürlich aufwecken wollte, ne, sie hörte dann immer, dass Lotta mit ihr redet. Und dann hat sie immer gedacht, nach Lotta, nein, ich schlaf gerade so schön, lass mich doch schlafen.
Oh Gott, wie nach einer OP, aus der man aufwacht.
Und irgendwann hat sie dann gesagt, na gut, ich bin ja schon wach. Und dann war sie wieder wach. War ganz sauer, dass sie aus ihrem schönen Schlaf gerissen wurde.
Genau. Wenn ihr aber hochkommt wieder, nach einem Rekordversuch, damit der auch gültig ist.
Ja, darf man nicht einschlafen.
Nee, gibt es aber auch ein bestimmtes Zeichen. Ihr müsst immer den Okay-Daumen machen und noch was sagen.
I'm okay.
Ach, I'm okay. Ja. I'm okay sagen. Genau. Ab da ist alles gut.
Ab da ist alles gut.
Dann weiß man.
Und innerhalb von 15 Sekunden nach dem Auftauchen.
Ach so, man hat sogar ein bisschen Zeit, sich noch so zu sammeln. Aber 15
Sekunden. Man hat Zeit, so dreimal zu atmen irgendwie und dann muss man Maske abnehmen, Okay-Zeichen und I'm okay sagen. 15 Sekunden ist nicht viel. Ja, aber das muss man können, sonst zählt es nicht. Ja.
In einem Film habe ich auch gesehen, als es einer chinesischen Kollegin von dir passiert ist, die wurde ohnmächtig.
Ja.
Das ist ein bisschen dieses Phänomen, dass es einem offensichtlich, wurde dann da erzählt, total peinlich ist, dass man ohnmächtig geworden ist.
Ja,
ja?
Ja, man hat ja immer das, ich glaube, es ist auch ziemlich normal für einen Menschen. Ne? Ich glaube, es geht auch jedem Skifahrer so, der stürzt. Also man will das ja nicht. Also man möchte ja irgendwie das immer schaffen. Und man hat ja dann immer das Gefühl, dass man es selber verantwortet hat. Also man hat sich überschätzt, man war dämlich, man hat es irgendwie übertrieben, denkt man dann und so. Dabei sind es oft ja auch äußere Umstände, auf die man keinen Einfluss hat. Ist zum Beispiel total vorstellbar, jemand hat Covid ohne Symptome.
Mhm.
Ja, man merkt es gar nicht, dass man Covid hat. Man fühlt sich vielleicht nur ein bisschen müde, aber ansonsten merkt man gar nichts. Symptomfreies Covid hätte aber unter Umständen, was wissen wir denn schon darüber, totalen Einfluss auf die Sauerstoffsättigung im Blut und so. Natürlich kann ich dann nicht den gleichen Tauchgang machen, den ich normalerweise tauchen würde, schon gar nicht auf Weltrekordniveau. Bei der Chinesin war das auch ein Weltrekordversuch. Das ist ja auch natürlich Weltrekord, muss man sich mal vorstellen. Machen Sie mal einen Weltrekord im Skispringen. Das ist ja auch, ne? Natürlich ist das was, wo man auch ja nicht sagt, man, da habe ich jetzt noch irgendwie total viel Spielraum. Ist ja klar. Ja. Und jetzt hat zum Beispiel jemand vielleicht Covid, ohne es zu wissen. Dann kann das natürlich passieren und trotzdem hat man immer so dieses Gefühl, man ist irgendwie, man hat es vermasselt und keiner will das vermasseln. Ja? So, das ist schwer und damit muss man erstmal selber auch erstmal klarkommen und was man dann gar nicht gebrauchen kann. Und ich finde, das ist schon immer so gewesen, aber heute ist das halt noch sehr viel leichter, ist, dass man dann so verurteilt wird von allen irgendwie im Social Media, im Internet, in Foren und so. Ja, so. Es ist ja immer sehr einfach, auf den anderen mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, oh, der ist halt auch total blöd, also voll übertrieben und so. Man weiß in Wahrheit gar nicht, was dieser Mensch genau alles gemacht hat. Und wenn du natürlich, es gibt so manche Leute, die einfach bei jedem zweiten Wettkampf immer irgendwie ohnmächtig werden und dann kann man irgendwann mal sagen, okay, vielleicht könnte man das auch mal anders machen. Aber so insgesamt ist das halt das, wenn man selber ist meistens derjenige, der sich am meisten den Kopf macht und am meisten selber schon mit sich unzufrieden ist, weil man es vermasselt hat.
Ja,
und man braucht dann eben nicht unbedingt noch den ganzen, dass die anderen auch noch alle draufhauen. Das braucht kein Mensch. Ja.
Hauptsache, man hat nette KollegInnen, die einen dann natürlich gleich auffangen. Oder ich glaube, in dem Film hast du der Chinesin dann ja auch einen Kuchen gebacken oder Muffins oder was.
Das war meine Freundin,
das
war ein Personal Best Cake, den ich da gebacken habe für meine Freundin Alenka, die eine persönliche Bestleistung gemacht hat.
Stimmt, du hattest für die Bestleistung hast du gebacken.
So, wenn jemand eine persönliche Bestleistung hat, dann gibt es Kuchen.
Richtig.
Meistens muss man den dann selber backen und den gibt es dann für alle anderen. Dann, in dem Fall habe ich hier den aber gebacken.
Das stimmt, das war aufgrund einer Bestleistung hast du den gebacken. Und ich als Trost für die chinesische Kollegin. Und was war bei dir der Grund für die Ohnmacht? Also konntest du im Nachhinein
Das ist eine ganz komplizierte Geschichte. So, bei mir war es wirklich ein großes Pech. Ich hatte durch einen kleinen Fehler im Druckausgleich in der Maske, in der Taucherbrille. In der Maske muss ich auch Druckausgleich machen, da entsteht Unterdruck. Muss ich ein bisschen Luft reinpusten.
Ja.
Und das hatte ich vermasselt wiederum, aus verschiedenen Gründen. Und da hat die Maske so auf meine Augen gedrückt, dass es den sogenannten Augenherzreflex ausgelöst hat. Und es tat jetzt gar nicht weh. Also für mich hat sich das so angefühlt, wie wenn man sich so die Augen reibt mit den Handballen. Ja, so wenn man müde ist und man reibt sich so die Augen. Hat sich nicht schlimm angefühlt. Es gibt aber, und das wussten wir nicht, den Augenherzreflex. Wenn man also kräftig auf die Augen drückt, dann senkt der Körper die Herzfrequenz und holt das Blut aus dem Kopf, weil der denkt, da ist Überdruck im Kopf und es ist Gefahr für Schlaganfall oder Probleme. Das heißt, der macht das ganze Blut aus dem Kopf. Der Tauchreflex beim Apnoe-Tauchen, der macht aber das Gegenteil. Der nimmt das Blut aus meinen Armen und Beinen und tut das in den Kopf, damit mein Gehirn versorgt wird. Okay. Und jetzt macht der Augenreflex das Gegenteil. Ja, der macht das ganze Blut aus dem Kopf. Und das bei einem 130 Meter Tauchgang, einem Weltrekordversuch. Und das ist natürlich dann keine gute Sache. Und das wussten wir, aber das hatte keiner von uns hatte jemals davon gehört. Und deswegen bin ich dann halt erstaunlicherweise noch bis 40 Meter gekommen.
Okay.
Und da hat mein Körper dann gesagt, so, jetzt ist aber das Licht aus. Und aber, wie gesagt, da war mein
hast du es gemerkt, dass es kommt, die Ohnmacht?
Ja, ich wusste schon irgendwie, dass jetzt hier was schief läuft. Ne? Das war klar.
Das schon, okay.
Aber es bleibt einem ja nichts anderes übrig, außer schön weiter zu schwimmen.
Ja, richtig.
Und dann haben sie mich auch gleich gerettet und war dann auch tatsächlich nicht wild. Ne?
Hast du die 130 Meter später nochmal geschafft?
Nee, also ich meine, angekommen war ich ja, ne, aber nach oben nicht. Und dann, das ist ziemlich kompliziert. Das war ein Versuch in der Disziplin variables Gewicht, wo man mit dem Schlitten nach unten saust und dann selber nach oben schwimmt. Und das ist recht aufwendig und kompliziert. Und ich habe dann noch zweimal dafür trainiert. Einmal mussten wir es abbrechen, weil das Wetter einfach immer zu schlecht war, dass man einfach sagen musste, okay, das können wir jetzt einfach nicht machen. Bedingungen viel zu schlecht, kennt man aus Bergsport und so weiter. Und das andere Mal hatte meine Mutter, wurde vom Auto angefahren, während ich da beim Training war, kurz vor dem Versuch, ist meine Mutter beim Überqueren von der Straße von dem Auto angefahren worden und lag mit Gehirnblutung und gebrochener Hüfte und gebrochenem Gesicht und so weiter im Krankenhaus. Und zwar nicht klar, ob sie überlebt. Und da bin ich sozusagen nur mit meinem Pass nach Hause gefahren. Und sie hat es aber zum Glück gut überstanden. Aber das war nicht schön. Und dann habe ich einfach, dann fing das an, dass ich für die Marine gearbeitet habe und hatte keine Zeit mehr, Weltrekordversuche zu machen.
Ja, da bist du Ausbilderin und trainierst natürlich Taucher, die nach Minen tauchen zum Beispiel oder in der U-Boot-Rettung aktiv sind. Und also was. Da habe ich mir aber gefragt, was
morgen
sagt man denen?
Morgen
machst du auch wieder Ausbildung.
Weil überleben sie, die trainieren, wie man aus einem Hubschrauber, also ich mache Ausbildung für die Ausbilder, die den Leuten beibringen, wie man aus einem Hubschrauber aussteigt, der notwässert oder abstürzt über dem Wasser und die drehen sich eben immer auf den Kopf, weil die Rotorblätter halt schwer sind. Das heißt, wenn der Hubschrauber zwar auch gerade aufsetzt, dreht es den auf den Kopf und der sinkt dann zwar nicht gleich irgendwie wie ein Stein, aber die Kabine ist natürlich unter Wasser. Das heißt, man sitzt dann über den Kopf gedreht, ne? Alles ist seitenverkehrt auf dem Kopf und man ist halt unter Wasser und muss dann halt irgendwie da die Ruhe bewahren und dann da rausklettern, einer nach dem anderen. Okay. Und das müssen die Leute trainieren in so einem Anlage in Bremerhaven, in so einem ganz modernen Anlage, in so einem Becken, also schön im Schwimmbad bei warmem Wasser und so, nicht so schlimm. Müssen die Leute das üben und manche Leute haben davor sehr viel Angst. Obwohl das tatsächlich gar nicht so schlimm ist, aber manche Leute haben sehr viel Angst und da trainiere ich morgen mit den Ausbildern, wie man effektiv den Leuten die Angst nehmen kann.
Ja, wie macht man das?
Ja.
Also wie nimmt man den Leuten die Angst?
Ja, das ist nicht so einfach, aber zum Beispiel klar, das zu verstehen, was ich dir vorhin erklärt habe, dass wenn dieses Gefühl kommt, ich muss atmen, dass das ein Fehlalarm ist vom Körper, dass das gar nichts zu bedeuten hat.
Stimmt.
Dass ich noch ganz, ganz lange gar nicht sterbe. Dass ich das ignorieren kann sozusagen, weil ich das einfach weiß, es ist alles okay. Es fühlt sich schlimm an, aber es ist alles okay.
Mhm.
Ich sterbe noch ganz, ganz lange nicht. Allein das zu wissen,
ist macht richtig.
Irrsinnig viel Unterschied.
Ja, und verhindert dann Panik auch.
Genau, und das ist zum Beispiel schon so Schritt Nummer eins. Und dann gibt es noch viele kleine Schritte.
Du brauchst es wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, bis du deine Mutter irgendwann mal so beruhigen konntest, dass das alles nicht so gefährlich ist, wie es den Anschein hat.
Auch die hat immer ziemlich viel Vertrauen gehabt zu uns Kindern, was wir alle für Sachen und Abenteuer und so machen. Die hat sich immer gedacht, okay, die wissen schon, was sie tun. Und die war da nicht so. Ja, die hatte einfach Vertrauen zu uns.
Du hast ja ein ganz anderes Leben eigentlich hinter dir gelassen mittlerweile. Du hast ja Theaterwissenschaft studiert und warst beim Auktionshaus Christie's in London und hast mal einen Buchladen geleitet.
Ja, mit meiner Mutter.
Genau. Ach, das war mit der Mutter
mit
zusammen.
Der Mutter. Genau.
Gibt es den Buchladen noch?
Es gibt dort noch einen Buchladen.
Ja.
Das ist aber nicht mehr mein Buchladen.
Also
sozusagen.
In Oberbayern
also
irgendwo.
Nee, das ist hier in Berlin.
Ach, in Berlin.
Ja.
Du kommst aber aus Oberbayern ursprünglich.
Genau. Aber das
weil man hört es ja dir gar nicht an. Du klingst ja eher
berlinerisch. Weil meine Eltern nicht aus Bayern kommen.
Ja, alles klar.
Deswegen. Der Buchladen ist in Berlin. Und es gibt dort noch einen Buchladen, ist aber jemand anders, der einen Buchladen hat. Und weil als meine Mutter gestorben ist, da hatte ich keine Zeit mehr.
Ja, okay.
Ich hatte keine Zeit, das zu machen, alleine sozusagen. Oder Ja. Ich hatte sowieso schon nur noch wenig Zeit für den Buchladen zu dem Zeitpunkt. Und ohne meine Mutter ging das nicht mehr. Und dann hat es jemand anders, hat da jetzt einen Buchladen. Aber es gibt da noch einen Buchladen.
Und hast du noch Zeit zu lesen?
Ich habe immer Zeit zu lesen. Ich lese jeden Tag.
Ja, viele sollten auch mehr lesen wieder und nicht ganz so viel über Fernsehen gucken. Auch wenn es da interessante Serien gibt, wie Water Woman. Ja, also ihr habt jetzt relativ aktuell diese Staffel 2. Mhm. Das größte Abenteuer war vielleicht oben auf dem Mont Blanc zu schwimmen.
Da, ich meine, also ihr seid war ja nicht auf dem Mont Blanc, aber in der Mont Blanc-Region.
Ne, so in den Gletschern, erstmal auf der Suche nach Wasser.
Ja, das war Wahnsinn.
Also, oder? Ich habe das nämlich auch gesehen bei dir. Und du freust dich wirklich wie ein kleines Kind, als du diese Gletscherformation siehst. Und da springt dein Herz
raus. Ja, total. Raus. Das war wirklich phänomenal.
Aber unter Wasser ist jetzt da eigentlich ja nicht so viel zu sehen, oder?
Aber trotzdem, und das ist ja auch immer, dass die sagen, die Leute, was hast du denn da gesehen und wie tief kannst du denn da tauchen und so. Aber ich möchte ja einfach nur unter die Oberfläche gucken. Mhm. Und ich will ja gar nicht überall tief tauchen. Also ich habe ja Wettkampf gemacht, klar, da geht es um die Tiefe, ne? Das ist auch mega und ich liebe die Tiefe und so. Aber es geht ja nicht immer nur ums Tiefe. Ich möchte ja einfach gucken, was ist da.
Ja.
So. Und das kann auch in 30 Zentimeter sein, das ist ja wurscht. Also ich möchte aber sehen, was ist da und wie sieht es da aus. Und für mich war einfach diese Faszination bei diesem Gletschersee und in dieser Gletscherspalte auch, einfach zu sehen, wie ist es da und das auch zu spüren. Also so diese Kälte und dann hört man das Eis knacken zum Beispiel. Mhm. Das weiß man ja vorher nicht. Wie ist es denn dann da jetzt? Ja?
Ich hätte aber vermutet, dass das Eis knackt.
Wie fühlt sich das an? Und da reicht es mir ja zu sagen, dieser phänomenale Ort, der eigentlich gar nicht existieren dürfte, also dieser Gletscherpool, dieser Schmelzwasserpool, der da entsteht, jedes Jahr nur für ein paar Tage im Jahr, für ein paar Tage im Jahr, den jetzt zu erwischen und da drin zu tauchen, es reicht mir zu sehen, wie es ist. Und es ist ja einfach so, wie es ist. Ist das jetzt manchmal bombastisch schön oder ist das jetzt vielleicht ein bisschen seltsam? Oder irgendwie, es ist halt die Wahrheit. Also ich brauche ja kein gefotoshopptes Bild davon, was dann für Instagram irgendwie total fantastisch aussieht. Das interessiert mich ja gar nicht. Ich möchte ja einfach nur diesen Ort, wie der eben ist, erleben.
Ja, aber viel ist da ja nicht zu sehen. Also ich meine, aber es ist sehr neblig da unten.
Ja, aber für mich war das total faszinierend, weil es war eben ganz anders, als ich das erwartet hatte. Von oben sah das ja so aus, als ob das Glas klar wäre. Und dann haben wir festgestellt, es wirkt so neblig. Und warum ist es jetzt so neblig? Und gleichzeitig war das eben so auch dadurch, dass dieses Wasser so milchig war. Alles war weiß. Der Grund war so weiß, dass ich mit dem Kopf dagegen geschwommen bin, weil ich den Grund nicht gesehen habe, dass der auf mich zukommt. Weil es gar keine Kontrast, nichts zu sehen gab. Und die Sonne schien rein, rundherum Schnee. Es war so gleißend hell und das Wasser war eben ein bisschen milchig und weiß. Der Grund war weiß. Das Eis, eben dieses Schnee-Eis, war weiß. Es gab gar keinen Anhaltspunkt zu sehen, dass der Grund auf mich zukommt. Das habe ich noch nie erlebt. Völlig verrückt, ja. Ist doch ein vollkommen irres Erlebnis. Und warum ist das Wasser dort so milchig? Weil das Gletscherwasser ist so klar, dieses Schmelzwasser, ist so klar, da sind gar keine Partikel drin, dass das nennt man supercooled. Das ist eben so extrem gekühlt, dass es unter 0 Grad kalt werden kann. Ja. Normalerweise wird Süßwasser nicht unter 0 Grad kalt. Salzwasser, ja, Süßwasser, nein. Das kann also Minusgrade haben. Und erst wenn, weil das Wasser keine Partikel hat, an denen es festfrieren kann. Es braucht erstmal irgendein Partikel, an dem das Eis sich sozusagen ansetzen, bilden kann. Und da sind keine, es ist so klar. Wenn man jetzt aber reingeht und anfängt da drin zu schwimmen, dann bewegt man sozusagen die Wassermoleküle und dann fangen die sofort an, sich doch zu verbinden und zu gefrieren. Und dadurch, dass das Wasser eben um uns herum, weil wir da drin rumgeschwommen sind, sich bewegt hat, hat dieses Wasser angefangen, sich zu frieren und dadurch wird es auf einmal milchig.
Das ist faszinierend.
Und ich meine, das muss man einfach dann, das am eigenen Leib zu erleben, ist also sowas von faszinierend gewesen. Also für mich war das ein absolutes Erlebnis, ja. Das macht jetzt vielleicht nicht unbedingt die bombastischsten Fernsehbilder, Aber auf die kam es mir auch gar nicht an. Es kam mir einfach darauf an, das zu sehen, was ist da und wie ist es da.
Und mit Photoshop könnten wir da jetzt auch noch so ein Stachelrochen reinmachen.
Ja, genau.
Dieses kleine Gletscherloch.
Genau.
Weißt du?
Ja, weil die Leute sagen immer, ja, hast du denn da einen Fisch gesehen? Dann sage ich ja, nee, aber ich musste auch keinen Fisch sehen. Also ich habe genug Fische gesehen in meinem Leben.
Ja. Stachelrochen hast du dann zum Beispiel auch in der Südsee gesehen. Auch das ist Teil der neuen Staffel in Tahiti.
Ja, in Tahiti.
Wie viele Tage, ohne dass du einmal unter Wasser gehen darfst, braucht es, damit du schlecht gelaunt wirst und nörgelig?
Ja, also tatsächlich ist es viel, viel mehr, als man denkt, weil es ja für mich, also ich liebe natürlich das Wasser, aber es gibt so viele schöne, spannende Dinge zu machen. Also zum Beispiel hatte ich jetzt 8 Monate, also okay, ich war in Grönland. Ich hatte 6 Monate Pause zwischen Tauchen und Tauchen. Bin 6 Monate gar nicht getaucht. Das ist relativ normal. Das kommt bei mir vor.
Okay.
Dann bin ich halt in den Bergen und dann gehe ich auf den Berg. Und dann finde ich die Berge so toll, dass ich von den Bergen gar nicht weg will. Ja. Also dann, es gibt ja sehr viele Dinge, die ich gerne machen will.
Ja.
Ich liebe halt auch den Schnee und die Berge. Dann war ich klettern und dann.
Über die Schnee und die Berge und alles so sprechen wir dann das nächste Mal auch wieder. Ganz herzlichen Dank, dass wir mit dir mal abtauchen durften hier, ohne zu atmen.
Ja, sehr gerne. Du hast
ganz
ja
tief
eine
unter Wasser.
Luft gehalten.
Ja, 1,20, bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen schummriges Gefühl hat es gebraucht. Alle verbindlicher. Ganz herzlichen Dank. Deutschlands bekannteste Apnoe-Taucherin. Eine, die auch dann fürs Fernsehen die Unterwasserwelten entdeckt. In Water Woman. Den Titel mag sie nicht, aber ich finde ihn gut. Bis bald wieder.
Danke.
Talk mit Thies.